In dieser Folge möchte ich dir drei nach wie vor verbreitete Irrtümer zur Sporternährung vorstellen, die sich erstaunlich gut in vielen Köpfen halten. Los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Obwohl es ja heutzutage unzählige Möglichkeiten gibt, sich Informationen zur Ernährung und auch zur Sporternährung zu verschaffen, so habe ich immer den Eindruck, dass das eben noch lange nicht dazu führt, dass alle am Ende doch irgendwie einen gleichen Kenntnisstand haben. Zumal ja die Nährstoffe immer das Gleiche im Körper machen, so mindestens ist die Physiologie ja grundsätzlich erstmal auf einem Nenner. Aber das Wie gehe ich in der Praxis damit um? Das ist doch sehr, sehr, sehr unterschiedlich, auch in der Interpretation. Und so ist es nicht wirklich überraschend, für mich zumindest nicht überraschend, dass doch ganz unterschiedliche Empfehlungen in den Köpfen landen und dann eben auch umgesetzt werden, mit mehr oder weniger Erfolg. Und so entstehen auch ganz klassisch Mythen oder Irrtümer, die wiederum ganz schwer aus manchen Köpfen rauszukriegen sind, weil das, ja, meistens so ist, wenn es irgendwo steht, was irgendwie ein anerkanntes Medium ist oder wenn es jemand sagt, der ja einen hohen Stellenwert hat bei einer Person, dann zählt das erstmal. Ob das jetzt wirklich das Richtige ist in dem Falle oder bei der Symptomatik, das sei mal dahingestellt oder bei dem Ziel. Wir reden ja auch hier oft vom sportlichen Ziel. Und ich habe mir mal drei Punkte rausgesucht, die mir immer wieder begegnen. Es wird noch mehr geben, sicherlich. Und der Klassiker schlechthin, der sich hartnäckig hält, ist, wer Sport macht, braucht viele Kohlenhydrate. Und hier steckt gleich eine ganze Menge drin. Wichtig zu verstehen ist ja, dass pauschale Sätze nicht funktionieren. Erst recht nicht bei Ernährung. Und das ist zwar das, was, wenn ich jetzt mal an die Medienwelt denke, ganz wunderbar taugt für vermeintlich klare Überschriften. Da möchte man ja immer möglichst so ein bisschen reißerisch, will ich nicht sagen, aber fast. Und dann muss es immer glasklar sein, so nach dem Motto, kommen Sie mir nicht mit Wenn-Dann-Beziehungen, das versteht der Leser nicht. Aber es gibt zum Glück auch Journalisten, da bin ich immer sehr dankbar drum, die sagen, ja, das kann man dem Leser zumuten, das muss man ihm auch zumuten, weil es nun mal so ist. Und das finde ich immer ganz toll, denn wenn ich so eine pauschale Aussage in irgendeiner Überschrift vorfinde, dann gehört im Text eben auch mit rein, wann genau diese Aussage zutrifft. Das Problem ist nur, dass du erstmal bis zu dieser Aussage im Text kommen musst. Viele lesen dann bloß die Überschriften und dann merkt man sich das und denkt, so ist das. Das ist schon etwas, was ja so eine ganz blöde Tendenz ist. Aber wer weiß, vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen runter davon und man kann ja mal selber entscheiden, was man liest und wie kritisch man vor allen Dingen mit Informationen umgeht. Fakt ist, wer intensiv trainiert, braucht viele oder mehr Kohlenhydrate als jemand, der nicht so intensiv trainiert. Da gehe ich vollkommen mit, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt. Allerdings trifft das auf die wenigsten zu. Also wer trainiert schon immer an seiner Grenze? Machen doch nun wahrlich nicht alle und wer hat jeden Tag Wettkampf, hat auch keiner. Am besten könnte man sogar noch ergänzen und sagen, naja, intensiv im Sinne von, ich habe eine hohe Atemfrequenz und das Reden fällt mir schwer. Also ich könnte kein Gedicht mehr aufsagen beim Laufen oder so. Das ist dann schon so ein Indikator für, naja, jetzt werden wohl mehr Kohlenhydrate verbraucht. Aber wenn ich das mal ein paar Minuten mache, weil ich einen kurzen Anstieg habe, ist das eine. Wenn ich das eine halbe Stunde oder eine Stunde mache, weil ich Wettkampf habe, völlig andere Situation. Und die zweite Situation, gerade so eine Wettkampfnummer, die ist natürlich mit richtig viel Kohlenhydratbedarf verknüpft. Das stimmt. Aber da müsste man sagen, wer einen Wettkampf mitmacht, der braucht viele Kohlenhydrate. Dann stimmt es. Aber wenn ich sage, wer Sport macht, braucht schon viel, das ist häufig gar nicht so zutreffend, weil dafür, für diese große Kohlenhydratmenge, müsst ihr schon ordentlich was trainieren. Also es lohnt sich, immer bei Ernährung genauer hinzuschauen, aber eben bei diesem Klassiker erst recht. Oder auch hier so. Und es kommt ja noch eins dazu. Es machen ja viele Sport, gerade so zum Jahresanfang oder auch jetzt, weil man sich auf die Bikini-Saison vorbereiten möchte oder auf die Freibad-Saison oder eben auf den Sommer. Und dann kommt ja noch dazu, naja, ich will da ein bisschen Körperfett loswerden. Und da ist immer die Frage, was mache ich jetzt für ein Training? Und immer, ja, oder was heißt immer, aber wie so oft ist die Mischung ja ganz nett. Und wenn du sagst, Grundlagen-Ausdauertraining, hast du ja immer anteilig ein bisschen mehr Fett, was du umsetzen könntest. Aber das funktioniert eben dann erst richtig gut, wenn du nicht so viel Kohlenhydrate zu dir nimmst, beziehungsweise nicht mit Kohlenhydraten überversorgt bei deinem Training unterwegs bist oder im Training unterwegs bist. Das heißt, wer also moderat Sport treibt und dann im Prinzip rechts die Banane, links die Apfelsaftschorle für 10 Kilometer mitnimmt, vorher viele Nudeln gegessen hat und so weiter, der wundert sich dann immer, dass das nicht so richtig klappt und schon gar nicht in der vorgenommenen Zeit, also mit dem Projekt Körperfett reduzieren. Und insofern ist das, ne, da macht jemand auch ein bisschen Sport, aber nicht immer brauche ich viele Kohlenhydrate. Das ist eine ganz wichtige und wertvolle Botschaft. Ich kann es nicht oft genug sagen, weil es echt so eine Sache ist, die muss man erstmal erleben. Und ich höre das immer wieder, dass dann gesagt wird, Mensch, du, ich habe gar nicht so viel Kohlenhydrate mitgenommen und aufgenommen und war so grundlagenmäßig unterwegs mehrere Stunden und es hat funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Und da kann ich dich nur einladen, probier das mal aus. Also wenn du zufällig weißt, was du an Kohlenhydraten pro Tag so aufnimmst und du kommst auf Mengen von 400-500 Gramm Kohlenhydrate am Tag, haben wir einige. Und die machen keinen großartigen Sport. Die haben eine sitzende Bürotätigkeit und die fahren eine halbe Stunde oder eine Stunde mit dem Rad zur Arbeit und wieder zurück. Da brauche ich rein theoretisch solche Mengen nicht. Es sei denn, ich mache da jedes Mal einen Wettkampf draus. Machen aber die wenigsten. Ne? Also das sind so Dinge, wo man für sich einfach mal überlegen darf, wie viel habe ich denn? Mit Schätzen kommt man da nicht so viel. Da ist wirklich mal Butter bei die Fische, ein paar Zahlen herleiten ist oder ein paar Zahlen organisieren, ist da schon ganz hilfreich. So ein schöner Merksatz, ne? Die Zufuhr an Kohlenhydraten, die orientiert sich immer an der Dauer, also wie lange und an der Intensität der Belastung deiner Muskulatur. Und meine persönliche Erfahrung ist die, dass eben auch gerade Anfänger im Ausdauersport ihren Bedarf an Kohlenhydraten gnadenlos überschätzen. Ich rede jetzt von dem Trainingsalltag. Ne? In einem Wettkampf hat jeder einen höheren Bedarf. Das ist dann auch, ja, mit einer strikten Ernährungsweise kann man das super gut auch hinkriegen. Aber dieses Thema Grundlagenausdauer und Alltagstraining nimmt ja den viel, viel, viel größeren Rahmen ein. Also dieses Spiel mit den Kohlenhydraten, das lohnt sich zu lernen. Und fürs Grundlagenausdauertraining brauchst du halt deutlich weniger als im Wettkampf. Und das heißt jetzt so in Zahlen, ne? Wenn ich sage Grundlagenausdauertraining, sagen wir mal so um die 30 Gramm pro Stunde, vielleicht 40, 50, kommt immer auf den Trainingsstatus an, ob man Anfänger ist, Fortgeschrittener und wie so die grundlegende Ernährungsweise aussieht. Und wenn du Wettkampf bist, dann bist du schon, ja, 150 bis 200 Gramm Kohlenhydrate die Stunde, wenn es so richtig an der Grenze ist und man wie so ein japsender Hund im Prinzip atmet, aber das sind eben Welten. Und wenn ich das über 2-3 Stunden mache, dann darfst du dich nicht wundern, ja, dass dann eben auch der Bedarf entsprechend hoch ist. Aber das sind einmalige Situationen. Wettkampf ist ja kein Alltag. Für eine neue Bestzeit brauchst du Kohlenhydrate. Überhaupt keine Frage. Kommen wir mal zum zweiten Irrtum oder Mythos, was so in den Köpfen herumgeistert. Und zwar gehen immer noch einige davon aus, dass sich Ausdauersportler, Spielsportler und Kraftsportler jeweils anders ernähren müssten. Auch da muss ich sagen, so einfach ist das nicht, das Ganze pauschal da so irgendwie zusammenzufassen oder auch, so wie der Satz jetzt genannt wurde, einfach den so stehen zu lassen. Das Klischee wird ja gerne bedient nach dem Motto, Kraftsportler, die brauchen ja deutlich mehr Eiweiß, die brauchen Shakes und Ausdauersportler müssen unbedingt mehr Kohlenhydrate aufnehmen, also jetzt den Kraftsportler und Spielsportler, was machen immer der mit denen? Die sind irgendwo dazwischen wahrscheinlich. Interessant ist, dass im deutschsprachigen Raum auch Bücher zur Sporternährung schon noch diese Einteilung enthalten, wo man dann guckt, Spielsportler, Kampfsportler gibt es zum Beispiel noch, Kraftsportler, Ausdauersportler, dann gibt es noch kraftbetonte Ausdauersportler und die Gretchenfrage lautet, ja, was bin ich denn jetzt? Und gerade wenn jemand schon sehr ambitioniert trainiert, dann merkt man ja auch, naja, ich mache so eine Kraftphase, dann mache ich wieder mehr Ausdauer, dann habe ich aber auch Kraftausdauer. Und das Schöne ist, man muss das nicht nach irgendwie Sportarten einteilen. Es geht ganz klar immer darum, was tue ich und was muss ich meinem Körper anbieten demzufolge? Was fordere ich? Wenn ich meine Muskulatur mehr fordere, dann muss ich natürlich auch Bausubstanz anbieten. Dann muss ich auch Energiesubstrat anbieten und zwar das, was die Muskulatur braucht in dem Falle. Das hatten wir ja gerade schon. Je nach Intensität. Aber ich kann genauso im Ausdauersport wirklich kraftintensiv dabei sein und dann bin ich bei einem Proteinbedarf, der ist nicht weit weg von einem Kraftsportler. Auch Kraftsport kann ich ja machen, ja, mit einer niedrigeren Intensität, aber auch mit deutlich mehr Aufwand. Ich kann auch Bodybuilding betreiben, das wäre dann nochmal so eine Spezialform. Da sind wir wieder in einer anderen Region zu Hause, was Proteinbedarf betrifft. Aber letzten Endes gibt es auch so einen gemeinsamen Nenner zwischen Spielsport, Ausdauersport und Kraftsport, wo man dann denkt, eigentlich liegen die nicht wirklich weit voneinander weg. Das kann man auch über einen Kamm scheren. Wenn man wirklich der Frage nachgeht, okay, was braucht denn die Muskulatur, wie wird die denn belastet? Und das ist das Entscheidende. Und wenn ich einen Kraftsportler habe, der schlecht Masse zulegt, der hat auch Phasen, wo der relativ kohlenhydratreich ist. Das denkt man gar nicht, aber so ist das. Wenn ich einen habe, der weiß, naja, wenn ich in Überschuss gehe, energetisch betrachtet, dann muss ich mit den Kohlenhydraten aufpassen, weil ich dann echt dazu neige, den Überschuss an Energie zügig in Richtung Fettgewebe einzulagern. Das ist ja normal, macht der Körper ja nicht ohne Grund. Er funktioniert so. Also muss man dann gucken, dass man die Kohlenhydrate ein bisschen runterfährt. Das ist aber wieder Typsache. Und insofern ist es echt wichtig, hinzugucken, was habe ich denn für eine Voraussetzung, auch genetisch bedingt. Macht das schon was aus, was ich so für ein Körpertyp bin? Und eben auch sich genau anzuschauen, ist wichtig, was macht denn jemand? Also frag dich mal, wo sortierst du dich jetzt ein? Wenn du es nach Sportarten oder so Kategorien machen solltest, ist es bei dir im Sommer vielleicht ganz anders wie im Winter? Und dann, auch spannend, hat sich das bei dir verändert im Vergleich zu vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren? Dinge bleiben ja nicht immer konstant. Und klar gucke ich mir jetzt zuerst die Ernährung an, aber ich sage auch gerne, eigentlich sind die Trainingspläne und so Analysedaten das, was vorausgeht. Erst dann weiß ich ja, worauf ich meine Ernährungsempfehlungen anpassen muss oder woran ich die orientieren muss. Also es zählt Trainingsbelastung von einem Sportler, auch das Trainingsziel. Und dann guckt man, was man entsprechend ernährungstechnisch macht. Und es ist immer ganz gut zu wissen, ob man schon länger trainiert oder auch gerade angefangen hat. Das ist auch immer nochmal eine ganz informative Nummer. Aber die Sportart an sich, die ist nett zu wissen. Aber für mich ist es eher interessant, was macht der Körper? Was hat er für eine Trainingsbelastung? Denn, um das nochmal zu wiederholen, je intensiver trainiert wird, umso mehr Kohlenhydrate und umso mehr Protein natürlich auch. Aber auch umso mehr Energie braucht jemand insgesamt. Das muss ja alles immer so miteinander in Übereinstimmung passieren. Und einer der klassischen Irrtümer, in dem Falle der dritte, der lautet, wenn viele Sprints gefragt sind, beispielsweise im Spielsport, dann müsse man doch essentielle Aminosäuren währenddessen aufnehmen. Das ist so eine ganz klassische Irrtumsgeschichte oder ein Mythos. Und nachvollziehbar für mich insofern, wenn ich denke, naja, ich beanspruche meine Muskulatur ja ganz schön ordentlich, das stimmt ja zweifelsohne, und dann muss ich der irgendwas gleich wieder anbieten. Aber die Frage lautet ja, was braucht denn meine Muskulatur, um wirklich Energiebereitstellung zu betreiben? Weil das ist ja besonders interessant, wenn ich schnell sein will. Dann brauche ich ja in kurzer Zeit möglichst viel ATP. Also von dieser energiereichen Phosphatsubstanz. Und letzten Endes gibt es da nicht viel Auswahl. Du hast Glucose. Das Coole ist, dass Glucose auch ohne Sauerstoff verwertbar ist. Und im Sprint ist es nun mal ohne Sauerstoff. In der Regel, also dann sonst wäre es kein richtiger Sprint letzten Endes. Und du hast noch Kreatinphosphat. So, da kann man eher gucken, wie sieht es aus mit der Kohlenhydratzufuhr? Wie sieht es aus mit den Kohlenhydratspeichern? Das ist gerade im Fußball auch nicht immer so ein Riesenthema. Wundert mich, weil es ja eine Sportart ist in Deutschland, die wirklich mit, ja, ich sag mal, mit ein paar Euro auch gesegnet ist. Aber wenn ich mir angucke, wie professionell man dort in Richtung Ernährung umgeht, dann frage ich mich manchmal immer so ein bisschen, warum eigentlich? Warum macht ihr das nicht schlauer? Gibt auch Vereine, die das richtig gut hinkriegen, ne? Das ist zweifelsohne so, aber es ist immer so mein Eindruck, dass das nicht die breite Masse ist, wenn man so bestimmte Kommentare hört und liest, aber egal. Jedenfalls ist es etwas, wo ich immer hinschauen würde, wie sieht es aus mit der Kohlenhydratzufuhr, so rund ums Spiel, aber eben auch vielleicht in Richtung Speicher, kommt ja immer drauf an, wenn ich jetzt beim Fußball bleibe, was ich für einen Spieler habe, welche Position der spielt, wie lange der auf dem Feld ist und wie viele Kilometer der läuft und in welchen Geschwindigkeiten. Da gibt es ja heute genug Statistiken, die man sich zu Rate nehmen kann und wo man gucken kann, was passiert eigentlich mit den Spielern auf dem Platz, was tun die da. Und Torwart ist immer nochmal was anderes wie Mittelfeldspieler, aber von der Sache her, denke ich, weißt du, was ich meine, und das ist in anderen Spielsportarten genauso. Ja, kommt ja immer darauf an, wie groß das Feld ist, wie weit die Wege sind. Aber da wird schon ziemlich viel gelaufen im Spielsport und demzufolge von unterschiedlicher Geschwindigkeit. Nicht wie im Ausdauersport, dass man konstant schön alles steuert und kontrolliert. Das ist wesentlich unrhythmischer und demzufolge ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kohlenhydratbedarf ein bisschen höher ist, schon da. Also es ist gut, sich darum zu kümmern, gerade wenn es warm ist. Ist auch immer schlau, die Muskulatur noch oder generell zu gucken, dass ich auch Natrium zu mir nehme. Je nach Liga wird ja auch nachmittags gespielt oder mittags gespielt. Also da ist ja meistens relativ warm im Frühjahr und im Sommer oder so Spätsommer, Herbst. Durchaus möglich. Winter ist ein bisschen einfacher, in Anführungszeichen, was so Flüssigkeitsverlust betrifft. Der ist nicht ganz so hoch, aber trotzdem, weil der Einfluss von der Außentemperatur ein anderer ist, aber der bleibt deswegen nicht aus. Und insofern lohnt es sich immer, über dieses Thema auch nachzudenken. Was kriegen die Fußballspieler zu trinken oder die Spielsportler zu trinken? Und ist es nur Wasser oder ist da auch mal ein bisschen Salz mit drin, wenn Schweiß ordentlich fließt und ich das Ganze über lange Zeit mache. Das ist im Fußball, wenn ich da mal dabei bleibe, immer dann interessant, wenn man nicht richtig weiß, ob Verlängerung ansteht. Und das ist dann schon ein Unterschied, ob ich nach 70 Minuten rausgenommen werde oder ob ich 90, dann nochmal 2x15 und die Nachspielzeit ist ja heute auch schon fast nochmal eine dritte Verlängerungsphase. Also ist schon nicht ganz ohne. Und das sind eigentlich die spannendsten Punkte, sich da clever vorzubereiten. Da kann ich zwar sagen Aminosäuren, aber ganz ehrlich, da ist es wahrscheinlicher, dass ich irgendwie Darmprobleme kriege oder sonst was, als dass ich das eigentliche Problem löse, dass meine Muskulatur immer was hat, um Energie bereitstellen zu können. Das ist ja der entscheidende Punkt. Ja, es ist mega wichtig, dass ich meinen Proteinbedarf decke, aber das mache ich vor dem Sport und nach dem Sport. Praktisch immer, aber das ist während des Spiels und der denkbar schlechteste Zeitpunkt, da große Mengen aufzunehmen. Und wenn man dann denkt, naja, der Muskel baut sich ja weiter ab und so. Im Spielsport wird das nicht passieren, wenn ich mich clever versorge mit Kohlenhydraten und generell meinen Energiebedarf oder decke und das auch zur Verfügung stelle meiner Muskulatur, was sie während des Spiels braucht, um arbeiten zu können. Wenn ich das mache, brauche ich nicht mit Aminosäuren zu operieren. Das bringt auch nichts. Also da ist der Benefit auch gar nicht messbar. Es ist so, als würde ich eine Kniebeuge in einem Monat machen und mir sonst was für Leistungssprünge erhoffen. Das ist halt so ein bisschen wie heiße Luft. Also von daher ist es ein teures Vergnügen, was viele Fragezeichen hinter dem Nutzen hat, was man auch über die Physiologie rein so vom logischen Ansatz her ganz gut erklären kann. Wenn ich einen Kraftsportler habe, um das noch zu ergänzen, der sagt, ich mache eine streng kohlenhydratarme Diät oder schon eine ziemlich kohlenhydratarme Diät und ich mache Kraftsport und so und ich möchte Muskelabbau verhindern oder Muskulatur schützen und so weiter, dann kann der mit so ein paar BCAA was machen. Ja, ob das dann der große Renner ist oder ob dann noch so viel mehr passiert, wenn er dann auf der anderen Seite seinen Proteinbedarf deckt, weiß ich nicht. Das muss man immer noch mal sich die Gesamtenergiezufuhr und das gesamte Ernährungsprofil eigentlich angucken. Also gerade so eine Supplemente-Geschichten, die sollte man nie aus Gutdünken entscheiden oder so nach dem Motto, ja, ich habe da mal was gelesen, das könnte gut für mich sein. Immer die Basis im Blick behalten und dann guckt man ans Detail. Und natürlich kann ich vielleicht oder muss ich auch hier und da was in größerer Menge vielleicht mal aufnehmen, weil ich irgendwie zu kurz komme oder ich was zu kurz kommen lassen habe. Aber das ist nie oder ganz selten, flächendeckend nötig. Da muss man schon irgendwie ein ganz anderes Problem auch haben. Was sollte bei dir hängen bleiben aus dieser Folge? Das eine ist, die Ernährungsweise von Sportlern, die orientiert sich klassisch immer am Training. Was, wie lange, wie intensiv? Ob die Sportart X oder Y dahinter steht, ist das völlig zweitrangig. Das ist dann interessant, wenn es um Wettkämpfe geht und man sich die Rahmenbedingungen angucken muss für den Wettkampf an sich. Da ist es spannend. Aber grundsätzlich ist es so, dass auch die Zufuhr an Kohlenhydraten immer bedarfsorientiert zu gestalten ist und nicht dieses pauschale vom 1.1. bis 31.12. brauchst du die und die Menge. Das funktioniert so nicht. Dafür sind wir viel zu individuell und auch viel zu sehr im Wandel, weil wir auch unterschiedliche Dinge tun an verschiedenen Tagen. Das ist nun mal so. Auch mit Blick auf die Muskulatur und ihre Belastung. Und es ist so, dass der Bedarf an Nährstoffen, da kann man auch ganz breit die Palette aufmachen, die orientiert sich eben daran, was genau trainiert wurde. Und insofern ist es immer eine Mischung aus Trainingsplan und Ernährungsweise. Tja, und wenn du gerade bei deiner Ernährungsweise manchmal selber nicht so richtig weißt, wie du es einschätzen sollst und was das Ganze wert ist, dann schaue ich gerne mal drüber. Vielleicht hast du auch irgendwas, wo du sagst, das ist nicht so richtig cool, da könnte irgendwas vielleicht noch besser laufen. Damit du Feedback von mir bekommen kannst, müsstest du dir einen Termin für einen kostenlosen Ernährungscheck buchen. Das machst du über meine Website unter foodeducation.de/ernährungs-check. Den Link findest du auch in den Shownotes und ganz wichtig, bring bitte konkrete Angaben mit zu deinem Essverhalten, also am besten hast du es schon getrackt mit einer App und auch die Ergebniszahlen vorliegen, dann kann ich dir am meisten dazu sagen. Ja, cool, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich sage an dieser Stelle tschüss, bis zur nächsten Episode und wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bis dahin, deine Julia.